Tische.
Hallo Eugen.
Schön, dich wiederzusehen.
Ja, und wir sehen uns ja sogar wirklich mal. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, die Kameras aus.
Ja, es ist halt immer, es ist einfach super spannend. Was wird Eugens WLAN heute zulassen und was nicht? Im Augenblick sieht es ganz gut aus. Es war das letzte Mal allerdings verschärft, da hatte ich zwei Buben zu Hause, die ein Leben ohne Internet zwar vorstellbar finden, aber nicht wünschenswert. Also ich glaube, da habe ich nur dann so den Wurmfortsatz der Spannbreite des Internets übrig gehabt, um mit dir reden zu können.
Ja, ja. Und leben wir nicht alle im Appendix?
Wo wollte ich jetzt ansetzen? Augenblick, das wird rausgeschnitten, es muss professioneller werden.
Nein. Was machen wir denn heute?
Ist alles genau das, weil es ist. Wir haben jetzt schon unsere zeremonielle Begrüßung, ich finde, das kriegen wir besser hin. Und jetzt die Vorstellung. Unser Podcast ist weiterhin aufgeteilt in drei Teile. Tripartit. Und zwar in harte Arbeit am Anfang, dann die weiche Arbeit in der Mitte als Übergang zur Antragserotik am Ende. Das ist der aufregende Teil. Ja. Das werden wir auch heute beibehalten. In der harten Arbeit reden wir über eine Konferenz, die im Rahmen des CH Ludens-Projekts entstanden ist, mit der ich aber nur am Rande zu tun hatte, weil die hast du organisiert, gemeinsam mit dem Adrich Mauch, Guillaume Genard und Yannick Rochard. Hat stattgefunden vor, ich sage jetzt mal 3 Wochen, du wirst mich nachher korrigieren, vielleicht waren es auch 4 Wochen, 4 Wochen ist vielleicht wahrscheinlicher. In Bern. Also darüber werden wir reden. Mhm. In der weichen Arbeit. Und das Lustige ist, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, was wir heute machen, ist eigentlich einen Tag rekapitulieren, weil wir haben uns in Bern getroffen. Wir haben einander in Bern getroffen. Und wenn wir schon mal beide oder eigentlich alle im Team in Bern sind, dann stopfen wir die Tage absurd voll. Das heißt, es hat angefangen, ein Nachmittag war ein Workshop an der HKB, wo wir ein Brettspiel analysiert haben. Dann kam ein Auftritt im Politforum und am Abend war dann noch die Eröffnung der Konferenz. Also Konferenz haben wir in der harten Arbeit, in der weichen Arbeit kommt jetzt das Brettspiel, wo wir vielleicht auch über Brettspiele allgemeiner reden. Und dann in der Antragserotik würde ich dir jetzt das Wort übergeben.
Da waren wir jetzt, bin ich gerade verwirrt.
Okay, das wird rausgeschnitten.
Nein, nix. Keine Zensur, keine Cancel Culture.
Cancel Culture. Gut.
Man darf ja heute gar nichts mehr sagen, genau. Und da waren wir im Politforum und haben über KI und Popkultur gesprochen. Das war sehr schön.
Genau,
und zwar man muss ein bisschen sagen, das ist, wie wir es heute machen, ist ja nicht die chronologische Reihenfolge, sondern so, wie es inhaltlich entsprechend unseres Podcasts Sinn macht. Man hätte natürlich auch erzählen können, wie wir in Tagebuchform, liebes Tagebuch, wir sind aufgestanden und haben dann das und das gemacht und so weiter.
Das Wetter war schön.
Aber wir haben uns dann entgegen entschieden, weil wir sind ja Hardcore Geisteswissenschaftler.
Und vor allem wir lieben Strukturen.
Lieben Strukturen, Themen, Tropen und was es sonst so alles gibt.
Ja. Genau, und das ist die Antragserotik. Ich finde, es passt ja alles ganz gut rein. Also wir haben natürlich jetzt einfach brutal das zerlegt und dann reingequetscht in die Formen, wie diese wundervolle Fernsehwerbung von Lee aus den 90er Jahren, wo ein kleines Kind so Bauklötzchen reinhämmert in die falschen. Egal, ich drifte ab, sehr schöne Werbung, ich mag sie sehr.
Wovon ist das die Werbung?
Das ist eine Lee-Hosen, also Jeans, Blue-Jeans-Werbung. Und man hat ein kleines Kind und das ist dieses klassische Kleinkind-Spielzeug. Ach, die hatten ja nichts, wir hatten ja nichts. Ich hatte das auch so. Also ein Kubus mit einer Schablone und da kann man eine runde Form reingeben, eine eckige, eine dreieckige. Und dann hast du aber 3D-Formen, die musst du reinpassen und lernst so wundervoll räumliches Denken und bist nachher viel klüger und bereit im Kapitalismus deine Arbeit zu übernehmen. Das Kind da haut halt alle Formen in die Hundefarm rein. Und dann nimmt er sich halt auch noch einen Holzhammer und macht er so lange weiter, bis da alles durchpasst.
Ich glaube, ich hatte auch mal eine Lee Jeans. Aber die waren okay. Ja eigentlich für uns schon fast zu teuer.
Erinnere mich nur noch wenig dran, aber die waren genauso teuer wie die Levi's, oder? Also eher
ja, zu teuer.
Ja. Da fällt mir noch eine Werbung ein. Nein, ein Internet-Meme. Ich lasse es jetzt weg. Das kommt nachher. Große Überraschung am Ende. Halten Sie durch.
Bei Levi's-Werbung also. Muss ich an diese Szene in diesem Otto-Film denken, wo er sich da, ist das im Otto-Film, wo er sich da in die Badewanne legt und dann die Hose so eng wird?
Ja, das kommt mir furchtbar bekannt vor.
Ja, aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, bevor wir angefangen haben. Harte Arbeit, Arno, harte Arbeit. Harte Arbeit, ich springe zurück, harte Arbeit. Wie hieß die Konferenz, Arno?
Die Konferenz hieß Historicizing Games 2025, Gaming, Artifacts, Memory, Experience and Society. Also Games, das schöne Akronym Gaming, Artifacts, Memory, Experience and Society. Das haben wir uns ganz toll ausgedacht und wir waren auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen stolz hinterher, dachten wir, okay, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen too much, aber eigentlich finde ich, trifft es doch ganz gut den Kern dessen, über was bei dieser Tagung gesprochen wurde.
Dann sag uns jetzt den Kern doch nochmal in anderen Worten.
Ja, die Idee war eigentlich mal, also eine vor allem, also schwerpunktmäßig eine historische Konferenz zu machen, die so ein bisschen digitale Spiele aus der SpielerInnen-Sicht ja so ein bisschen aufarbeitet. Also was gibt es an Spielkulturen, was machen die Kontexte, in denen gespielt wird mit den Spielen und den Spielerinnen und Spielern, diese ganzen Fragen. Also erstmal einfach den Fokus weg direkt vom Spiel zu nehmen, sondern wirklich mal auf die Umgebungen zu schauen. Und wie sind da auch die Wechselwirkungen zwischen beiden, aber auch zwischen der weiteren Gesellschaft?
Das hast du sehr schön gesagt. Ich überspitze es jetzt nochmal ein bisschen, weil du hast das sehr, sehr richtig gesagt. Aber was halt diese Konferenz wirklich sehr aufregend gemacht hat, bei, ich weiß nicht, wie vielen Jahren Game Studies sind wir jetzt, 25? Ich sage immer so, um 2000 hat es angefangen, offiziell. Mhm. Ich glaube, mit dem Magazin auch, oder 1999, ist ja auch egal. Aber sagen wir, in einem Vierteljahrhundert, was schon gar nicht so vorkam, ist die SpielerInnenseite. Also auch vor allem auch in der Geschichte. Also wir sind es halt auch nicht so gewohnt. Wir analysieren die Spiele selbst, wir analysieren die Covers, die Werbungen, die Handbücher, die Spielmechanik, wenn wir ein bisschen fortschrittlicher sind, Ästhetik. Aber die Spielerfahrung, also das Performative, auch wenn wir immer wieder dazu aufrufen, dass man es machen soll, kam bis jetzt, finde ich, schon noch zu kurz. Wie würdest du das einschätzen? Habe ich da einfach übertrieben oder?
Nee, ich sehe das eigentlich genauso. Das kam auch genau aus diesem Impuls heraus zustande. Also man muss dazu sagen, sowohl Guillaume Genard wie auch Atrich und ich, wir arbeiten ja jeweils also Atrich und ich zusammen und Guillaume in seinem Dissertationsprojekt an der Frage eben historische SpielerInnenforschung sozusagen. Und was eben genau die Frage, was machen die Kontexte, wie haben wir gespielt, wie sind wir zu den Informationen gekommen, wie damals zuspielen, wie wurden informell außerhalb sozusagen der wirtschaftlichen Strukturen, die Publisher und so weiter angeht, Spiele getauscht, wie wurde sich darüber ausgetauscht und so weiter und so fort. Diese ganzen Fragen oder auch in gewisser Weise auch anschlussfähig dann an Spieljournalismus und andere Themen, die haben wir in unseren Teilprojekten eben immer wieder aufgegriffen, stellen wir eben auch immer wieder fest, es gibt dazu Forschung, aber die ist so verteilt, dass man eigentlich mal eine Tagung machen müsste, auch allein schon aus der Idee heraus, die Leute auch einfach mal zusammenzubringen und darüber zu sprechen.
Dazu möchte ich noch anmerken, dass du da die sicherlich eine der höchsten Expertisen in unserem Team hast, in CH Ludens, weil du ja auch schon seit, ich weiß zwar nicht wann, aber so seit 2 Jahren mit dem Adrich gemeinsam an einem Teilprojekt, nämlich zu Gamescapes, arbeitest, wo ihr euch genau das anschaut. Also finde ich, ist es auch ein sehr schöner, wie sagt man, Mittelstreckenerfolg des Projektes gewesen.
Absolut. Konferenz. Ja, also Swiss Gamescapes Plus, so der volle Name, bevor wir in Schwierigkeiten kommen.
Bist böse.
Das ist tatsächlich auch für mich persönlich ein wunderschönes Projekt, weil, ja, wie du, also Ideenhistoriker, ich eher mit so einem kulturellen Schwergewicht, während du ja eher in Richtung Politisches gehst. Wir arbeiten sehr viel mit Diskursanalyse und diesen ganzen Textanalysen und diesem Kram. Und ich habe durch meine Arbeit an diesem Gain-Magazin, also das ja mittlerweile eingestellt wurde, aber auch Interviews lieben gelernt und hatte dann große Lust, was ja sowieso auch bei C.A. Ludens sehr groß ist, mal in diesem Bereich Oral History einzutauchen und da einfach auch meine Expertisen auszuweiten. Und genau das machen wir. Wir haben aus Jahrgänge von 1955 bis, ich glaube, 1980, 85 oder so, Leute interviewt. Ich glaube, wir haben mittlerweile, weiß gar nicht genau, 30, 40 Interviews oder so geführt.
Ich glaube, wir kommen eher in Richtung 50, ehrlich gesagt,
bei der letzten Zählung. Ja, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Wusste jetzt nicht, dass ich genau darüber sprechen würde.
Dafür haben wir eine gute Ordnerstruktur. Aber ich kann da
Spontan aufzumachen.
Nein, ich kann es auch nur sagen, weil ich es vor kurzem geöffnet habe, weil ich wieder Interviews geführt habe.
Ja, und dieses Interview führen, das ist einfach wahnsinnig bereichernd, sowohl wissenschaftlich, finde ich, weil es unglaublich viele Dinge gab, die man selber auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Die dann plötzlich, wenn man so...
Gib uns vielleicht ein, zwei Beispiele, damit man sich da immer gleich etwas Konkretes vorstellen kann.
Also was ich wahnsinnig spannend finde, ist zum Beispiel Piratenkultur digitaler Spiele damals. Also klar, man weiß, okay, früher wurden die Disketten auf dem Schulhof ausgetauscht und so. Aber festgehalten und darüber lesen kann man eigentlich nirgends bisher. Und wir haben jetzt doch einige Gespräche gehabt, wo das auch so ein bisschen ausgeführt hat, wo es dann heißt, ja, mein Bruder, der hatte dann, weiß ich nicht, drei Computer da stehen und hat dann Tag und Nacht die Dinger kopiert und dafür halt einen Franken oder zwei für die Diskette genommen oder eben ganz andere Strukturen oder was ich auch sehr schön fand, diese Copy-Partys, bei denen es dann in die Supermärkte ging und dann in den Supermärkten an den ausgestellten Rechnern dann die Spiele kopiert wurden und solche Geschichten. Also das
war cool.
Das verschwindet man. Das verschwindet einfach auch aus dem Gedächtnis, wenn man es nicht jetzt festhält. Und genau dafür ist das Projekt A.
Das finde ich sehr, 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 jetzt hätte ich fast lustig gesagt. Lustig ist ein bisschen so ein unpassendes Adjektiv. Passen auch nicht. Aber diese kleinen Details, etwas, was ich auch in dem Stay Forever Podcast mal gehört habe und was ich in einigen Interviews jetzt gehört habe, also wie du gesagt hast, in Supermärkten oder halt auch Einkaufshäusern, also in den Zentren, wo es Computer gab, die waren super interessant, weil das waren meistens Geräte, egal jetzt ob ein C64, ein Amiga, ein Atari ST oder irgendwas, die exotischen, glaube ich, wurden da nicht so ausgestellt. Also an denen konnte man spielen, die konnte man bedienen und die hatten zwei Diskettenlaufwerke meistens. Das ist der Luxus, der so viel wert war, die zwei Diskettenlaufwerke, weil dann kannst du eine Diskette direkt übertragen. In einer Zeit, wo es auch nicht selbstverständlich war, dass es Festplatten gab, war das die perfekte Möglichkeit, Spiele mal zu verbreiten.
Ja, und die andere Geschichte, du wolltest ja zwei Beispiele, ist auch, dass wir im Prinzip vor allem über diese Interviews und dieses Projekt dann zum Beispiel auch an die Fanzines gekommen sind. Mhm. Also es gibt ja sehr, sehr wenige Fanzines, von denen wir wissen und überhaupt Journalismus zu Games in der Schweiz und wir hatten einen Hinweis vorher schon durch Zufall und obskure Internetquellen gefunden und über diesen einen Hinweis hat sich dann eine ganze Reihe von Interviews ergeben, in denen genau über solche Sachen dann auch gesprochen werden konnte, über eben das einzige Schweizer Printmagazin, das es bisher gegeben hat, die Pong, die nach, ich glaube, 2002 ist die erschienen. Und andere Geschichten, also wofür das wahnsinnig wertvoll ist, dass man solche Gespräche dann auch führt.
Also demnächst wird man mehr darüber nachlesen können. Es finden sich jetzt kurze Werbeanstaltungen auf unserem Blog. Also wir haben so viele Blogs. Oder ich habe so viele Blogs. Also auf dem CH Ludens Blog, der kommt dann in den Links vor, finden sich schon einzelne Einträge zu Gamescape. Und Arno schreibt sehr, sehr aktiv gerade an den ersten Vignetten bzw. Kurzbeiträgen für den Sammelband, den wir herausgeben werden mit unserem Projekt. Und zwar, ich habe den Überblick ein bisschen verloren, aber mindestens in drei Teams, die gerade aktiv Texte schreiben.
Ja. Ja, einfach wir müssen ja. Ich meine, das Projekt geht weiter und es geht nicht ewig und wir wollen nicht wie bei Horror Game Politics noch 5 Jahre später die das
am der Monografie. Es geht weiter schreiben. Auch bei Horror Game Politics, aber ja, das ist eine gute Lektion. So, gute Einführung in das Thema, warum es wichtig ist, diese Konferenz zu haben. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ich kann kurz ein bisschen was erzählen. Also ich war nur ganz am Anfang dabei und ich war sehr begeistert von der Keynote zur Eröffnung. Ja. Das war der Vincent Berry, ein Professor von einer Pariser Uni. Es ist eine zweistellige, also die Pariser Uni sind durchnummeriert von 1 Sorbonne Nouvelle über 4 Sorbonne bis, ich weiß nicht, Lucieux und so weiter rauf. Und dann geht es halt in den Banlieue auch noch weiter bis 12, 13, 14. Müsste ich wieder nachschauen. Aber sehr cool fand ich schon, dass sie dort ein Zentrum für Spiele haben, auch für analoge Spiele. Ich glaube, die im Augenblick größte analoge Spielesammlung in Frankreich. Ich möchte unbedingt hinfahren. Und er hat eine sehr coole Vorlesung gehalten. Jetzt versuche ich, ob ich es gut noch hinkriege, wo er eigentlich eine Metastudie gemacht hat von Umfragen zum Spieleverhalten der Franzosen seit dem Zweiten Weltkrieg im Großen und Ganzen. Also am Anfang fing es überhaupt mit Freizeit an. Wann, wo haben Franzosen, Französinnen gespielt? Was haben sie gespielt? Wann kamen digitale Spiele dazu? Wie viel Platz, wie viel Zeit haben sie eingenommen? Hier sind die Entwicklungen extrem spannend, weil nachher hat es auch ein bisschen aufgefächert, auch natürlich nach Geschlecht, aber auch nach sozialer Klasse oder halt Einkommensschicht, wo man dann schon gesehen hat, dass, also eine wichtige oder spannende Erkenntnis für mich war, dass am Anfang Kartenspiele vor allem eher ein Zeichen von Arbeiterschicht waren, weil das da auch in Richtung Glücksspiel ging. Während heute analoge Spiele und Kartenspiele, also die gleichen Kartenspiele werden heute eher, hat er erzählt, von Studentinnen gespielt, als eine sehr bewusste Akt. Und Brettspiele sind ja auch eigentlich ein Upper-Class-Phänomen. Also das sind nur so zwei Punkte, die ich rausgenommen habe. Es war noch sehr viel mehr drinnen in seinem Vortrag. Möchtest du da direkt was dazu ergänzen?
Nee, also grundsätzlich fand ich gerade bei dem Vortrag auch so bezeichnend, dass es auch diesen Gap gibt zwischen deutsch- und französischsprachigen Game Studies, wofür die Tagung auch toll war, einfach mal überhaupt zu sehen, was machen die denn da drüben. Das kriegt man sonst nämlich gar nicht mit. Und dafür fand ich das grundsätzlich mal wirklich toll. Und das hat mich auch so ein bisschen dann gepusht, dass man unbedingt mal solche länderübergreifenden Sachen verstärken sollte.
Also das Spannende war, was er gemacht hat, war erst einmal so diese Longue Durée. Das ist sehr, sehr französisch. Ich habe ja auch in Frankreich studiert. Ich kenne das alles. Das ist schon sehr tief drinnen dort in der Akademie. Ich habe es auch gern. Und auch dieses Statistiken auswerten. Kommt auch diese aus der École des Annales Brodel und so weiter. Einfach auf Wikipedia googeln. Aber was man, also an sich kann man mit Statistik einfach nur Sachen zeigen und das kann auch extrem belanglos sein, aber er geht da schon einen Schritt weiter und versucht da eben Erkenntnisse rauszuziehen und das war halt die Wertigkeit des Spielens hat sich verändert. Yeah. Und ich fand dann auch im Gespräch sehr spannend nachher mit ihm, weil ich erinnere mich, das hat mich auch fasziniert währenddessen, deswegen habe ich eine Frage gestellt, weil gerade diese Frage von Upper Class, Lower Class hat mich fasziniert, weil es gab ja Zeiten in der Geschichte, wo Spielen schon das Privileg einer Oberschicht war. Also ich denke an die Barockzeit, die viel verspielter war als nachfolgende Zeiten oder halt auch das Versailles von Louis XIV bis Louis XVI. In der bürgerlichen Gesellschaft ist es dann zurückgegangen, in anderer Form gegangen, dann mit der Industrialisierung. Also ich kriege es jetzt nicht hin, die große Geschichte des Spielens, aber da sieht man so, Spielen ist nicht immer gleich. Ja. Und auch dieser abwertende Blick, den es im 20. Jahrhundert lang hatte, weswegen wir ja auch immer lange in unseren Einleitungen erklären mussten, warum wir uns jetzt überhaupt mit Spielen beschäftigen dürfen, der ist halt ein zeitliches Phänomen. Aber ja. Mehrfürchtig kann ich dazu noch nicht sagen, außer dass es mich sehr interessiert.
Ja, aber genau das betrifft ja auch diesen Punkt der Moralität. Mhm. Ich glaube, der Tobias Unterhuber hat dazu auch relativ viel schon gemacht, oder? Kann das sein?
Würde Sinn machen, weil der Tobias auch sehr interessiert ist an Arbeit und Spiel. Da ist ja die Freizeit ist sozusagen das Yang zum Ying. Gut, aber bevor wir uns jetzt zu lange bei Vincent Berry bleiben, der ist ja auch als Keynote-Sprecher Upper Class der Konferenz, aber wir wollen die Lower Class der jetzt auch sehr stark betonen. Die
Lower Class. Ja. Ja,
oh Gott, ich habe Lower Class gesagt, es tut mir leid. Wir wollen jetzt nicht nur die...
Also sprechen wir jetzt erstmal über David Betzing, wo wir Lower Class...
Ja. Aber ich wollte nur kurz sagen, es wird sich nicht ausgehen, dass wir alle durchgehen.
Nein.
Wie ist es dir lieber? Wollen wir punktuell
zwei, drei... Ich wollte nur punktuell vielleicht... Genau, das hätte ich jetzt vorgeschlagen. Also wir hatten dann ein Panel History of Player Practices in National Context. Und da fand ich ja... Also besonders schön, es waren zwei Beiträge, einer von David Betzing zu LAN-Partys, das andere von Aishe, hoffe ich sag das richtig, bei Rakshi Gullius.
Ich habe sie extra gefragt, wie man es ausspricht. Ich glaube, dass es kommt in die Richtung.
Falls ich es falsch ausgesprochen habe, es tut mir leid. Und ich fand beide toll, also gerade Davids Beitrag war super, weil es war so ein Deep Dive in die Organisation einer großen LAN-Party von, ja, am 1999 mit 1600 Gamern, eine der größten LAN-Partys zu diesem Zeitpunkt.
Und eine war der verrufensten.
Verrufensten und mit wirklich sehr, sehr vielen Problemen behaftet. Und ich fand das wirklich eine tolle, wiederum vor allem, glaube ich, Oral History Studie, die er da durchgeführt hat. Also sowohl Interviews, aber eben auch in die Archive getaucht sozusagen. Und das war einfach schön zu sehen, was man so mit klassischer historischer Arbeit machen kann. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch...
Hat auch gut vorgetragen, muss ich sagen. Also es
hat
war,
sehr
es
gut
war
vorgetragen, ja,
zuzuschauen und zuzusehen.
Auch und das ist ja auch gerade, also diese LAN-Partys finde ich auch deswegen interessant, weil sie so ein bisschen auch so, was wir ja auch machen, nur ein bisschen früher, an dieser Schwelle von analoger Welt zur digitalen Gesellschaft sozusagen stehen und da aber auch diese Spannungen, die dadurch aufstehen, in diesem Event dann kulminieren und herausbrechen. Und das war einfach super spannend zu sehen, ja.
Was ich da gleich einwerfen kann, ist, ich nehme deinen Punkt von vorhin auf, der deutsch-französischen Freundschaft, wenn wir jetzt auf von der Sprache ausgehen und alle Länder von Belgien, der Schweiz, Österreich mit einbeziehen, ist, dass man auch da etwas gemerkt hat, weil es ging auch sehr viel um die Zensur in Deutschland, also die Praktik der BPJS, später BPJM, also Spiele werden ja in Deutschland zensuriert. Das ist völlig selbstverständlich für AkademikerInnen, die sich im deutschsprachigen Raum damit befassen und vor allem für deutsche Kollegen ist es ganz selbstverständlich. Und was dann da war, war dieser Moment totalen Verwirrtheit, weil unsere französischen oder französischsprachigen Kolleginnen dann erstmal gefragt haben, warte mal, was ist das? Da werden Spiele zensuriert, was passiert da? das ist möglich. Ja. Und dann kam von deutscher Seite wiederum das, was da außerhalb von Deutschland wird nicht zensuriert? Beide Seiten gingen so ein bisschen davon aus, dass sie alles wissen und da gemerkt haben, hallo, das ist... Also eine Leerstelle.
Ja, stimmt, total.
Wir wussten das natürlich alles, aber es war schon ein guter Moment, finde ich. Gut, Arno, ich übergebe dir wieder das Wort.
Genau.
Hol uns noch ein Schlaglicht heraus.
Panel 2 war ja über History of Player Subculture and Communities. Da habe ich mich total gefreut, den Markus Spörer wieder zu sehen. Der war nämlich, ich glaube, 13 Jahre vorher bei einer Tagung, die ich noch hier, als ich hier in Ulm gearbeitet habe, Gast gewesen. Und ich hatte das total vergessen, dass wir uns schon kannten. Und der hat einen Vortrag gehalten, den ich auch unglaublich spannend fand, weil es einfach auch so ein bisschen in meine Richtung von meiner Forschung geht, zu Disability and Video Game History, nämlich zu Controllern. Und wie die sich sozusagen historisch entwickelt haben. Und hat da einen Rückblick gegeben bis in die, ja, was waren die ersten? Ich glaube, Mitte, Ende der 70er, kann das sein?
Er hat auf jeden Fall mit den ersten, das fand ich so spannend, weil ich dachte, ja, also ich habe mal von dem Xbox-Controller und so gehört und PlayStation, aber da wurden ja eigens zusammengeschweißte Controller für, also Atari VCS war es auf jeden Fall schon. Ich glaube, es hat immer ein bisschen eine größere Plattform gebraucht, damit es Sinn gemacht hat.
Also er hatte das vor allem an einer Person aufgehangen, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Das war ein Ingenieur von einem amerikanischen Flugzeughersteller gewesen, der von einer Person, die glaube ich, mir fehlen jetzt die Fachbegriffe, die quasi nur den Kopf bewegen konnte und dadurch eben nichts machen konnte. Und deren Eltern hatten den angefragt, ob er nicht einen Controller machen könnte, der eben sozusagen über den Mund funktioniert. Und dann hat dieser Ingenieur angefangen, sich mit dieser Thematik überhaupt auseinanderzusetzen, hat dann irgendwann auch eine Firma gegründet, die es auch heute, glaube ich, noch gibt. Und macht da sowohl, oder hat, ich glaube, der ist mittlerweile verstorben, hat sowohl Prototypen, aber auch in Serie gefertigt. Und das fand ich dann total spannend, einfach zu sehen, wie sich das auch über diesen Austausch mit dieser Community, gerade im Bereich Disability, dann entwickelt hat.
Ich fand da auch sehr spannend, genau das, was du gesagt hast, also mir ist noch so in Erinnerung geblieben, der Ausdruck, ich glaube, Lick and Puff als Steuermechanismen. Also wenn man wirklich sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, ist halt schon das Schlecken und auch das, also Puff, das Pusten, Blasen, eine Möglichkeit, des Inputs. Und das war, den Namen habe ich leider auch vergessen. Es ist so, wie du gesagt hast, es ist, die Atari hat sich es auch, glaube ich, einfach gemacht. Die haben dann einfach immer auf ihn verwiesen, wenn sie angefragt wurden von Spielerinnen.
Ein großes Problem dabei, das nur noch als letztes, ist ja auch, Controller entwickeln sich auch so weiter. Wir haben ja jetzt nicht mehr nur ein Knüppel und einen Knopf, sondern so ein Controller hat dann gerne mal 30 Knöpfe und so. Und er hat dann auch auf die Schwierigkeit verwiesen, dass man im Prinzip für jede Funktion dann mittlerweile sich eine sehr distinkte Bewegung oder irgendwas anderes überlegen muss, die so eindeutig ist, dass die Steuerung dann auch trotzdem funktioniert. Fand ich auch interessant.
Das bringt mich aber zu einer Frage. Werden wir in Zukunft irgendeine Möglichkeit haben, diese Beiträge teilweise nachzulesen, nachzusehen, irgendwie zusammengefasste Form? Also die Frage ist, was habt ihr geplant? Und
bisher noch nicht. Nee, also wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, demnächst irgendwann noch so ein Debriefing-Meeting. Ja. Und da wird sicher auch nochmal angesprochen dann werden. Aber im Moment ist es zumindest noch nicht gedacht.
Ja. Finde ich manchmal eigentlich auch ganz gut, wenn nicht immer gleich alles dann verschriftlicht wird, weil es ist ja doch auch viel extra Aufwand. Und manchmal auch schön, wenn etwas einfach ein bisschen so ephemer ist. Man muss halt dabei gewesen sein, deswegen sollten auch einfach mehr Leute auf Konferenzen gehen.
Ja, ja, absolut.
Also Softworks, wir waren in Bern, wir sind an die HKB gefahren, an der Fellerstraße, ein sehr schönes Gebäude, finde ich noch immer, und haben dort einen neuen Seminarraum entdeckt. Jetzt sind wir auch schon fast 6 Jahre dort, ich kannte den noch nicht. Der war jetzt auch nicht super versteckt, aber ich war erstaunt, dass der doch noch ein neuer ist. Und als ich dort ein wenig zu spät ankam, sah ich vor Ort dich, Arno, die Aurelia, den Arne und den Simon an einen Tisch, und ich habe etwas mitgebracht, und zwar ein Brettspiel, Die Siedler von Catan, beziehungsweise jetzt heißt es nur noch Catan, das Spiel. Schon das alleine finde ich interessant als Feststellung.
Ich muss vielleicht was zu dem Format sagen, also es gibt eine, wie nennt sich das eigentlich, eine Forschergruppe?
Ach Gott, es hat einen Namen. Wir sind Teil des Institutes für Design Research, wobei ich mir schon nicht sicher bin, ob es off oder for ist. Off. Ich muss immer, danke, ich muss jedes Mal googeln, wenn ich es irgendwo reinschreibe. Und da gibt es die Subgruppe Design and Rhetorics. Das sind wir, das sind, glaube ich, noch
aber der Fachbegriff für diese Subgruppe will mir gerade nicht einfallen. Genau. Das ist so eine lose Gruppe, kann man sagen, aus MitarbeiterInnen aus diesem Institute of Design Research, die alle sich eben grob mit Inhaltsanalyse von Design letztlich befassen. Kann man das radebrechend zusammenfassen? Ja. Ne?
Es ist, ja doch, da ist schon der Fokus auf der Analyse des Designs. Früher in den größeren Gruppen war auch mehr angewandtes Design, spielt da weniger Rolle. Da ist es wirklich die Analyse von Rhetorik.
Und das sind eben meistens MitarbeiterInnen, aber es kommen ab und zu auch zum Beispiel StudentInnen aus, die eben an der HKB dann sind und sich mit ähnlichen Themen befassen, die kommen dann ab und zu auch dazu. Aber hier waren wir tatsächlich nur zu fünft. Es gab dann noch ein paar krankheitsbedingte Absagen, wie das dann eben so ist. Und das war aber, glaube ich, ganz gut, weil wir hatten eben nur ein Brettspiel dabei, Catan, die Siedler von Catan. Die Siedler, warum heißt es nicht die Siedler, ist da wahrscheinlich so eine Lizenzfrage, oder?
Und, nee, Catan ist die Marke, die funktioniert. Ich glaube, die Siedler-Lizenz wäre auch ein Problem gewesen, es gehört hier Ubisoft, aber...
Haben wir ausgepackt und gespielt, kann man sagen. Und dann während des Spielens schon immer versucht, so über analytische Aspekte nachzudenken, wie das Spiel funktioniert. Wir haben uns teilweise ein bisschen treiben lassen und sind dann auch ganz immersiv im Spiel versunken teilweise. Das war aber auch grundsätzlich vom Input und von den Impulsen, die ich da rausgenommen habe, wirklich interessant und hat großen Spaß gemacht.
Es war ja wirklich ein Prototyp. Also die meiste Zeit über, wenn wir einander treffen vor Ort und etwas analysieren, sind das die klassischen Berner Auslegeordnungen. Das heißt, dass man vor allem einen Riesenhaufen an visueller Quellen auslegt und dann versucht wirklich auch haptisch, also sie anfassend, verteilend, dann neu zu ordnen. So wie auf einem, wie heißt das?
Tisch.
Danke. Ich meinte eine App, ein Programm. Aber Tisch ist natürlich auch gut. Und wir wollten mal schauen, weil grundsätzlich halt die Rhetorik und das Design genauso im Brettspielen auch ist, wie man das angehen kann. Und das ist halt das erste Mal, weil es wirklich der Versuch, dass wir es halt teilnehmende Beobachtung, also auch uns selbst ein bisschen analysieren, während wir spielen. Und dass wir halt so ein bisschen geleitet durch uns beide schon geschaut haben, dass wir auch hin und wieder auf die Spielmechanik achten, dass wir aber auch auf die Ästhetik achten, auf die Erzählung ist jetzt tatsächlich in Catan kein Riesending. Wobei, das kam auch vor mit der Frage, wie ist das jetzt eigentlich mit den Kolonien, die da ja doch so ein bisschen evoziert werden und den Räubern. Und das Lustige ist, ich weiß nicht mehr wo, also vor kurzem war ich wieder im Internet und da war genau eine Beobachtung oder Frage, die wir auch hatten. Wenn die Siedler von Catan, die eine Kolonisierung erzählen sollen oder eine Besiedlung einer neuen Insel. Wer sind die Räuber? Sind das dann auch die SiedlerInnen
oder sind das
die EingeborenInnen? Es ist einfach unklar und ich glaube, da es von einem Mann geschrieben wurde, vom großartigen Klaus Täuber, kann es auch durchaus sein, dass es einfach nicht so durchdacht war. Also, dass man da einfach jetzt auch nicht... Mit der Überinterpretationskeule zuschlagen sollte. Aber es ist eine sehr spannende Frage, weil es soll ja eine Metapher auf Kolonisierung sein. Was machen dann die Räuber da?
Ja, genau.
Und die Räuber beschäftigen natürlich die Menschen, weil sie erhitzen die Gemüter, weil die sind ja der Konfliktmechanismus. Also es gibt ja keine direkte Auseinandersetzung mit den anderen SpielerInnen, außer über die Räuber. Und der Simon hat sich aufgeregt.
Der hat sich aufgeregt, ja.
Es war eine große Freude.
Was mir hängen geblieben ist, sind vor allem zwei Sachen, also aus so einer akademischen oder analytischen Sicht. Das eine war auch wirklich vor allem die Ästhetik, über die man gesprochen hat. Mit Ästhetik meine ich nicht nur das Grafische, sondern auch, wie die Dinge auch geformt waren und so weiter. Wir haben auch vor allem über Balancing, finde ich, relativ viel gesprochen. Das fand ich ganz interessant, die im Spiel diese Bewegungen, die auch die Unterhaltung dann genommen hat. Und gerade beim Balancing, eben weil es zwischenzeitlich zum Beispiel beim Simon echt nicht gut aussah, dass das aber dann gerade darum
ist. Der hat sich einfach nur viel, viel lautstärker beschwert als ich. Ja, aber am Ende habe ich ja am meisten abgelost.
Zu Recht.
Ja, das muss man auch sagen.
Du hast am meisten Spielerfahrung mit Catan, aber am schlechtesten gespielt. Das fand ich faszinierend. Also ich hatte ja Glück, in einem Team mit Arne Scheuermann zu sein, der ja ein strategischer Mastermind zu sein scheint. Was ich auch interessant fand, narrativ, das hatte ich da auch angemerkt, ist, wie sich auch zwar das Spiel selbst vielleicht nicht so die Erzählung hat, aber so übergeordnet der Spielverlauf zu einer eigenen Erzählung wird. Also was wir ja immer schreiben, aber letztlich eher sehr am Hintergrund ist es bei vielleicht bei bei Tabletop-Spielen, analogen Spielen viel präsenter, nämlich dieses, ja, wie war der Abend denn? Ach, der Simon hat abgelost, aber eigentlich war es der Eugen und daraus ergeben sich ganz eigene Narrative, finde ich. Und das fand ich dann doch sehr interessant.
Ja, es kam auch so ein bisschen vor, dieses, dass man sich dann doch gerade bei so basalen Spielen, wobei die Siedler von Catan ja eh noch eine Grunderzählung haben, bei wirklich abstrakten Spielen wird es dann schwerer, aber eigentlich eine Spielerunde oder auch die Performance wird zu einer Erzählung. Das ist wirklich, also im Kleinen, weil man sich dann doch immer wieder ein bisschen die Siedlungen vorstellt und halt die Getreidefelder und die Minen, das kann ganz, ganz reduziert sein, aber kann auch von Person zu Person ausgefeilter sein und dann halt auch diese große Erzählung, die man draus macht, das war sehr interessant. Aber es war ein erster Versuch, also ich bin dafür, dass wir das jetzt einfach fortsetzen und vielleicht am Ende sogar eine Form von tatsächlich Methode entwickeln können, wie man das ein bisschen vergleichsbar macht mit anderen Spielungen.
Ein Punkt, den ich noch nachwerfen wollte und was ich auch interessant fände für die Zukunft, es wurde auch drüber gesprochen, dass es ja, ich glaube, mittlerweile vor drei verschiedene Versionen von Catan gibt.
Guter Punkt.
Also natürlich die Originalversion, dann irgendwann eine, die zwischendurch herausgegeben wurde und jetzt die aktuelle.
Wir müssen unterscheiden. Also es gab von der Hauptfassung mittlerweile neue Editionen und die haben sich sowohl vor allem ästhetisch, aber auch inhaltlich leicht verändert. Ja. Ist aber gar nicht so leicht, das herauszufinden. Also da muss man ein bisschen länger suchen.
Aber gerade diese Unterschiede, die fände ich schon einfach spannend, überhaupt mal festzustellen und dann zu schauen, was berührt das denn, was für uns dann interessant sein könnte.
Weil du Editionen gesagt hast, dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen, die Sternfahrer-Edition, die Seefahrer-Edition, die Nürnberg-Edition oder irgendeine Stadt hat eine eigene Edition. Und die Add-ons und wie sehr man Add-ons braucht. Genau. Was ich noch erzählen kann dazu ist, also ich habe ja keine Zeit, deswegen komme ich leider nicht dazu. Aber mich interessieren seit so 2 Jahren analoge Spiele auch ganz besonders, weil es halt wieder ein bemerkbares kulturelles Phänomen ist. Ich fand auch sehr spannend, dass es natürlich auch nach sozialen Schichten unterschiedliches Phänomen ist. Also gerade diese Renaissance der Brettspiele und vor allem der deutschen Brettspielkultur, aber auch der amerikanischen Brettspielkultur der letzten Jahre. Ich habe da einen guten Freund, den Steven, einen Amerikaner, mit dem wir mittlerweile fast 2-wöchentlich ein Brettspiel spielen. Ich habe ihn irgendwann aufgezwungen, dass wir uns durch alle Spiele des Jahres durcharbeiten. Wir sind gerade bei 26 von, ich glaube, 48 insgesamt. Oh, da gibt es auch so viel, sich anzuschauen. Es ist so lustig. Also schon alleine dieses, jetzt gehen wir es chronologisch durch. Am Anfang war es ein bisschen wilder, wie sich halt so zeitaktuelle Traditionen sowohl in der Mechanik als auch in den Themen durchsetzen. Ganz simple Sachen wie am Anfang waren LKWs einfach öfter Thema. Also am Anfang waren wirklich Speditionen oder überhaupt Lastenverkehr ein größeres Thema in den Spielen des Jahres und in Brettspielen auch sonst. Also da waren es viele noch so Reisespiele und Logistikspiele, während es schon ab der Jahrtausendwende ist Naturschutz im weitesten Sinne ein viel dominanteres Thema geworden. Also, beziehungsweise die Umwelt, während jetzt halt so Autos ein absolutes No-Go sind. Ich fand es sogar sehr überraschend, dass jetzt ein Spiel des Jahres zu einem Linienflugzeug gab, zu SkyTeam. Also da gäbe es noch, glaube ich, sehr, sehr viel zu analysieren und zu sagen. Man lernt auch viel über die
Kultur. Ich freue mich schon auf deine nächsten 35 Texte.
Ja. Na, hin und wieder versuche ich kurze Autoludografien zu Brettspielen zu machen, habe ich jetzt aber auch schon länger nicht. Und was ich dann spannend fand, ich hätte ja gleich die Idee gehabt, mit Vincent Berry habe ich geredet, der kennt sich halt gut mit der französischen Spieleproduktion aus. Die haben auch einen Preis, das As d'Or. Und ich habe mal den Vergleich gemacht. Viele Spiele schaffen es auf beide Listen, aber an sich dürfte es schon eine arge Konkurrenz geben zwischen Frankreich und Deutschland, also zumindest auf dem europäischen Kontinent. Auch das wäre etwas, was ich furchtbar gerne mir näher anschauen würde.
Hatte der nicht auch gesagt, dass dieser französische Preis sich gegenüber dem deutschen nie wirklich durchsetzen konnte? Oder habe ich das falsch verstanden?
Ich glaube, er spielt vielleicht in dem Verkauf nicht so eine Rolle. Ich glaube, deutsche Spieleproduktion hat eine größere Bedeutung weltweit. Ich kenne das zu wenig. Ich weiß, der As d'Or kam viel später auf jeden Fall. Den deutschen, das Spiel des Jahres gibt es seit 78 oder 79. Und der Astor war in 2000er Jahren, glaube ich, erst. Oder vielleicht, also da hinkt er hinten nach. Es ist auch der interessante Vergleich von Spielen aus Frankreich und aus Deutschland. Doch, was er gesagt hat, Entschuldigung, jetzt weiß ich es wieder, die deutschen Produzenten sind viel größer. Also einfach, Frankreich hat nicht so große Spieleproduzenten.
Ja.
Genau, also da könnten wir jetzt die Überleitung irgendwie hinkratzen mit Sachen, die wir gerne machen würden zur Antragserotik.
Uiuiuiui.
So. Versuche jetzt ein Foto von uns zu finden. Ich überlege gerade, wo war das denn? Es gibt ein schönes Foto von einer professionellen Fotografin, die für das Politforum uns aufgenommen hat. Weil ich möchte jetzt endlich wissen, was das Datum war.
Das Datum war, hatte ich das nicht vorhin gesagt? Ich glaube, das war am 11. September, kann das sein?
Das kann sein, ja.
Genau, am 11. September waren wir nämlich im Politforum in Bern. Und das Politforum ist eine Einrichtung, also die ich grundsätzlich auch sehr, sehr toll finde. Mit denen arbeiten wir schon seit ein paar Jahren zusammen, sind immer wieder mit denen in Kontakt. Und die machen so etwas wie politische Bildungsarbeit, sowohl schwerpunktmäßig für Bern, aber eben auch für die ganze Schweiz.
Genau, also reisen auch ganze Schulklassen in der Schweiz an, was meistens sehr gut geht, da die SBB eine super Timetable hat.
Ach ja.
Beste Bahn. ÖBB habe ich auch sehr gern. Von der Deutschen Bahn reden wir heute nicht. Genau, wir haben schon mal mit ihnen zusammengearbeitet vor ein paar Jahren, als wir noch das Horror Game Politics Projekt hatten. Und wir, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, kamen wir auf sie zu. Wir stehen einfach im Kontakt und planen so immer wieder irgendwas zu machen. Und eine Idee war diese Barschicht. Der Name verwirrt mich noch immer ein bisschen. Ich meine, es ist schon so, wir standen hinter der Bar. Ich hätte aber schon erwartet, dass wir dann auch ausschenken müssen.
Ich war sehr glücklich, dass wir es nicht mussten. Also die
Nein,
Idee ist,
aber
dass man...
Es macht mich trotzdem unzufrieden, weil es ist, wir hätten ja sollen, also gedanklich, ideell. Yeah. Also ich finde, dann sollte man es vielleicht anders nennen. Ich meine, das Ambiente war super, weil wir haben halt die ganze Zeit Wein alle, also auch die Gäste, Wein nachgeschenkt bekommen und Bier und auch nicht alkoholische Sachen. Und es gab Oliven und einen guten Hartkäse. Und es waren so, ich versuche jetzt mal schnell durchzurechnen, wie viele da waren. Es ist kein großer Raum, der war voll, was so wahrscheinlich zwischen 20 und 30 Personen
gewesen. Ich hätte auch gesagt 30, ja.
Und auch sehr, sehr, sehr viele Junge, auch sehr, sehr viele vom Fach. Also es waren einige InformatikerInnen drunter.
Ich fand es sehr gemischt, muss ich sagen. Also von den Leuten her, das fand ich toll.
Genau, und dann ein bisschen weiter zurückversetzt saßen die älteren BesucherInnen, die das, glaube ich, mehr aus einem wirklich allgemeinen Interesse an dem Thema besucht haben.
Ja.
Und was wir gemacht haben, jetzt versuche ich unseren, wir hatten einen Titel, oder?
Ja, hatten einen Titel.
Ich sehe da bei Ihnen dieses KI in Games und Popkultur, ein Reality Check, der ist nicht von uns. Ich würde den Begriff Reality Check nie benutzen.
Man muss dazu sagen, also das Politforum hat einen Themenschwerpunkt dieses Jahr eben zu KI und Demokratie, glaube ich. Und in diesem Kontext hatten wir überlegt, ja, was können wir denn machen, was können wir anbieten, was wäre interessant. Und so wie ich das verstanden hatte, hatte das Politforum bis dahin vor allem über KI in der realen Welt gesprochen, über Aspekte, die von KI betroffen werden, eben im Kontext von Gesellschaft und Demokratie. Also dann geht es dann um Sachen wie, weiß ich nicht, Palantir und Jobs und all diese Geschichten, wie Demokratie sich auch mit KI verändern könnte, im Positiven wie im Negativen. Und wir haben dann vorgeschlagen, okay, die Idee von KI ist ja jetzt schon viel älter. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie das Bild von KI ist, wie es sich verändert hat, wo das Ganze herkommt und so weiter.
Also wir haben auch überlegt, wir sind da auch manchmal egoistisch, was interessiert uns denn gerade oder wo können wir weitermachen und jetzt nicht nur einfach ein bisschen was aufwärmen, was wir schon hatten. Weil natürlich im Horror Game Politics Projekt hatten wir KIs drinnen, meistens böse KIs, überraschenderweise in einem Horror-Setting. Aber so ein Gedanke unserer Forschung ist ja, dass diese populärkulturellen Mythen, Debatten ja eng mit realer Politik verbunden sind und auch wechselseitige Auswirkungen haben. Wie die genau aussehen aber, ist manchmal schwierig, das heißt manchmal, es ist immer sehr schwierig zu messen. Und eine Frage ist auch, also insofern ist der Ausdruck Reality Check ganz gut, weil eine Frage, die wir uns gestellt haben am Anfang, ist auch, die wir dann gemeinsam eigentlich besprochen haben, nicht erschöpfend beantwortet, aber ich fand es sehr inspirierend, die Antworten, ist, was macht das überhaupt für einen Sinn? Also wir haben heute eine Auseinandersetzung mit KI oder Large Language Models, sagen wir es mal kurz, das sind keine KIs, das sind Large Language Models, und Ängste und Gefahren, aber was hilft es uns, die Ängste und Gefahren, die in der Populärkultur diskutiert werden, genauer anzuschauen, um gewappnet zu sein auf das Hier und Jetzt?
Ja.
Und das ist, also ich habe meine Vermutung, wir haben beide unsere Vermutungen, aber es ist dann doch nicht so eindeutig und ich fand ganz gut so eine Art, das war jetzt so die Falsifizierungsprobe, ja, stimmt das überhaupt oder hat das irgendwas miteinander zu tun? Und der Arno hat einen sehr schönen, knackigen, kurzen, aber doch auch ausführlichen Überblick über KI in der Populärkultur gegeben. Und darf ich dich jetzt kurz bitten, ich finde, das geht sich zeitlich auch sicher aus, wenn du das zusammenfasst oder soll ich? Also kannst du mir sagen, was dir lieber ist?
Wir können es beide versuchen. Also ich kann schon mal sagen, also ich habe natürlich einen historischen Rückblick gegeben, auch auf diese Idee künstlichen Lebens und künstlicher Intelligenz, die ja schon bis in die Antike zurückreicht und dann vor allem in der Romantik groß geworden ist mit solchen Geschichten wie Frankenstein und so weiter. Und dann über die Idee des Roboters in der Popkultur relativ stark geworden ist. Und ich glaube, aus meiner Sicht war wichtig festzuhalten, dass aber auch mit den Veränderungen in der Gesellschaft, also zum Beispiel der Digitalisierung, es so einen ganz starken Wechsel gab, weg vom Roboter oder nicht weg, aber parallel dazu hat sich dann entwickelt, zu diesem Roboter, der ja eine autonome Einheit ist, die klein ist, die man gut filmen kann, die für die Menschen nachvollziehbar ist, zu digitalisierten Räumen, also wo man dann plötzlich die KI als allgegenwärtige Entität hat, die einen dann entweder bedroht oder nicht. Also, und das ist eben der zweite Punkt, der mir ganz wichtig war festzuhalten. Es gibt eigentlich drei Narrative, die sich dabei durchziehen. Und das eine ist die KI als Bedrohung. Also ganz klar, dieses KI entwickelt ein Selbstbewusstsein und ja, wird sich dann die Menschheit unterjochen oder das zumindest versuchen. Das zweite ist das Befreiungsnarrativ. Also künstliche Intelligenzen, wie zum Beispiel bei Detroit Become Human, die Personen bilden, also und damit auch Persönlichkeitsrechte bekommen und versuchen in den jeweiligen Fiktionen diese Persönlichkeitsrechte irgendwie zu bekommen. Also eine sehr starke moralische Erzählung, die auch darüber geht, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein oder eine Person zu sein? Welche Pflichten und Rechte sind damit verbunden? Und das dritte ist so ein Narrativ, in dem es vor allem darum geht, wie kommen beide zusammen? Also wie kann man eine konstruktive Zukunft und Zukunftsarbeit leisten? Und wie können wir uns miteinander verständigen, wo wir auf eigentlich völlig unterschiedlichen Kommunikations- und Denkebenen ja existieren? Und welche Wege gibt es da, zusammenzukommen?
Stimmt, da war auch der Punkt, da kannst du vielleicht nachher noch darauf eingehen, dass also eigentlich wir dann relativ oder vergleichsweise viel über Religion auch geredet haben gegen Ende der Diskussionen. Ich wollte hier noch einhaken bei zwei Punkten, also weil die Frage dann ist auch, was können wir darüber lernen? Weil es gibt zwei Aspekte. Beim einen ist KI im Spielen, und das ist die Populärkultur, die funktioniert so, das sind Metaphern. Das heißt nicht, dass das wirklich sich mit KIs auseinandersetzt und den Gefahren, sondern es kann auch eine Metapher für was anderes sein. Immerhin gab es ja die KI-Debatten, wie du es gezeigt hast. Gelässt sich ja nicht nur auf Asimov zurückführen und diese Asimovschen Gesetze, sondern davor hast du, ich habe seinen Namen vergessen, der das Wort Roboter geprägt hat, ein tschechischer Science-Fiction-Autor. Davor kann man eigentlich auch auf den Golem eingehen und den Homunculus, also in der frühen Neuzeit, im Mittelalter. Und halt in der Antike hat man auch Pygmalion und eigentlich war nicht Pandora auch so ein Kunstmensch? Und Da gibt's, also ich habe mir so drei Punkte jetzt aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind, auch in den Gesprächen. Also zum einen hat es gar nicht so viel mit unserer KI-Debatte jetzt zu tun, weil es sind ja sehr menschliche Roboter und KIs immer. Ja. Also man kann sich ja nichts anderes vorstellen. Und das sind extrem menschliche Wesen. Da ist auch oft, also es gibt zum einen, das nehme ich vielleicht als erstes raus, die weibliche künstliche Intelligenz. Also wie in Her, wo sie ja mal nicht so gemein ist, oder in Ex Machina, wo sie dann doch so gemein ist und ihren Schöpfer umbringt, im Film von einem Regisseur, den ich nicht mag.
Ah. Jedes Mal.
Und das geht eigentlich zurück auf Pygmalion, und das ist ja das ist eigentlich nur das Patriarchat. Also die Angst des Mannes, die Kontrolle über die Frau zu verlieren. Und deswegen möchte sich eine neue Frau erschaffen, und die rebelliert dann auch schon wieder. Also das hat recht wenig mit KI und den Gefahren zu tun. Das hat mit der Macht des Patriarchats zu tun. Und je nach, also Kulturen, wo einfach da ein hierarchisches Gefälle ist zwischen Mann und Frau. Also da brauchen wir jetzt nicht viel draus lernen für die Zukunft. Wobei, aber darauf komme ich dann später hin. Also ein Kernpunkt ist schon, wo wir auch hinkamen, KI kann ja nicht anders als menschlich sein, weil sie wurde von Menschen geschaffen. Wie will man da erwarten, dass es was anderes wird? Das Zweite, Entschuldigung, ich mache es jetzt ein bisschen schneller, damit ich nicht zu lang rede, ist, das hast du auch gesagt, Kontrollverlust in Detroit Human. Da geht es eigentlich um den Kontrollverlust über die Arbeitskräfte. Und deswegen ist es ja auch zur Jahrhundertwende zwischen 19 und 20. Jahrhundert groß geworden, also auch mit Hardcore-Industrialisierung und vor allem dem Aufkommen des Sozialismus. Also der Arbeiter, die Arbeiterin hat plötzlich aufbegehrt gegen den Kapitalismus. Das ist da auch eine Metapher dafür. Ja. Und insofern, und das ist es auch bis heute geblieben, das ist die Angst eigentlich des Firmenbesitzers und der Firmenbesitzerin oder halt der Superreichen, das haben wir ja jetzt wieder, dieses Superreich- und Superarm-Gefälle, die Arm-Reich-Schere, da die Kontrolle zu verlieren und da auch dann umgebracht zu werden in irgendwelchen blutigen Aufständen. Ja. Also das ist mehr ein Zeichen oder vor allem auch ein Zeichen dafür. Was man aber hat, wo jetzt wirklich die Verbindung da ist, ist diese kollektive Angst. Ja, was passiert, wenn man einfach nur mal was macht, weil wieder mal irgendein kleines männliches Genie meistens sich denkt, ich kann das jetzt, ich mache das jetzt. Es sind ja wirklich, wir haben wo wir einen Artikel drüber geschrieben haben über die Tech Bros, dann erfinden sie wieder irgendwas Tolles, aber so ein bisschen ethische Bedenken oder moralische Bedenken, die kommen dann später. Das bringen dann meistens irgendwelche Parlamente oder EU-Ämter rein, weil zuerst wird mal brav geschaffen. Und das ist ja tatsächlich der Fall. Also KI entsteht vor allem in den USA, im Silicon Valley, und das ist halt so wirklich der ethische und moralische wilde Westen des Hyperkapitalismus. Da darf man alles machen, mal alles ausprobieren. Und nachher wird sich schon irgendjemand anderer darum kümmern, was das für Auswirkungen hat.
Ja, man hat da in diesen Stories eigentlich, ich habe das mal in irgendeinem Vortrag, ich glaube in Salzburg, so eine systemische Überwältigung, nämlich dass alles zum Beispiel dann irgendwann nur noch Wirtschaftssystem ist und der Mensch dann nur noch Ressource ist zum Beispiel. Und genau deswegen funktionieren die Stories ja auch, weil es so ein Gefälle gibt, in dem das kleine Individuum dann gegen Konzernmachenschaften dann aufstehen muss zum Beispiel.
Und das fand ich auch sehr schön an diesem Abend, weil so wie jetzt, das auch so ein bisschen Stream of Consciousness war, so ist auch sind auch die Gespräche verlaufen. Also es kam sehr viel Input von den Gästen, die da waren. Wir sind, glaube ich, dann auch länger geblieben, als wir hätten dürfen, weil wir mussten ja noch zum Eröffnungsdiner von der Konferenz weitergehen. Also ich fand das einfach sehr bereichernd, weil ich denke einfach immer sehr gerne laut nach. Das tut mir dann ein bisschen das tut mir ein bisschen leid für manche Zuhörerinnen, weil sie mir dann eigentlich beim Denken zuhören müssen. Manchmal ist vielleicht interessant, schon fertige Gedanken zu hören.
Aber es wurde gemeinsam gedacht.
Aber es wurde gemeinsam gedacht, und das war ein sehr, sehr schönes Format. Und man hat halt gemerkt, das Thema beschäftigt irrsinnig. Und es ist ja auch, wenn man auf LinkedIn schaut oder auf egal welche Social-Media-Plattform, es ist alles voll mit KI. Ich hatte auch kurz dann ein schlechtes Gewissen, oh Gott, jetzt bieten wir auch was dazu an. Aber es war ja wirklich der Versuch zu schauen, können wir überhaupt etwas Sinnvolles, also wir zwei, beisteuern da, oder sollten wir einfach nur ruhig im Hintergrund sitzen und schauen, während die Welt untergeht.
Das Einzige, wo ich dachte, da hätte man noch mehr drüber sprechen können, ist dann tatsächlich das also das Thema passend zum Kontext gewesen, nämlich was bedeutet denn das jetzt für Demokratie und Politik?
Guter Punkt, machen wir das jetzt. Ein bisschen Zeit. Wir haben die Stunde, die Stundenmauer haben wir durchbrochen. Ach, ich gebe uns noch 10 Minuten.
5. Ja. Ich sage 5 und dann wird es 10.
Okay, na, genau, das ist gut. Also Demokratie und KI. Es sind einige spannende Fragen. Also jetzt kann man uns auch beim Denken zuhören. Das, was ich anfangs gesagt habe, ist immer so ein bisschen plakativ, aber das ist schon etwas, was ich immer wieder beobachte. Es gibt dieses Gefälle in unserer neoliberalen Welt von Ländern, die alles zulassen. USA, Großbritannien, wahrscheinlich demnächst auch. Na, China eben nicht, nein. Aber es gibt ja noch andere Beispiele dafür. Und dann gibt es halt größere Menschenverbünde wie die Europäische Union, die eben nicht alles zulassen. Das Ding ist, die alles zulassen, profitieren irrsinnig von den Strukturen, die nicht alles zulassen, weil das sind dann die Korrektive. Die passen dann auf, die sagen, ja, das ist eine schöne Idee, aber jetzt werden wir erstmal länger diskutieren und dann schimpfen wieder alle, weil dann wird ein Jahr diskutiert und es muss ja alles so schnell gehen. Aber ich verstehe auch nicht, warum wir eigentlich in dieser absurden Geschwindigkeitsspirale die ganze Zeit festhängen, weil die ist ja nur durch Kompetition geprägt. Also ja. Dieses Land muss jetzt schnell noch KI machen, dieses Land noch schnell, weil sonst werden wir abgehängt von der Angst, dass dann irgendeine KI-Superpower da ist. Und jetzt müssen wir alle schnell sein, statt das in Ruhe durchzudenken. Es ist, und mit Ruhe durchdenken, ja, das klingt so nett und sympathisch, wenn wir das tun, aber es klingt immer furchtbar schlimm, wenn das dann in irgendwelchen wenn das in irgendwelchen Gremien und demokratischen passiert, aber das ist halt ein irrsinnig wichtiger Sicherheitsmechanismus, der halt auch im Vorfeld überlegt, was sind die Gefahren, was könnte passieren. Zumindest bei der Stammzellenforschung hat sich da ja auch wirklich die europäische Sicht durchgesetzt, mehr oder weniger weltweit, weil da auch klar war, wir werden jetzt nicht einfach im menschlichen Genom irgendwas machen und basteln, sondern da gibt es Grenzen und bei KI passiert das auch, aber langsam.
Ja, passiert eben gerade im Moment, genau. Ja. Also ich finde auch, das liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, dass KI wie ja fast alles derzeit ein globales Produkt ist und man will das auch überall verkaufen können und die EU ist einfach nach wie vor noch ein sehr großer Markt, also kleiner als andere, aber doch sehr, sehr wichtig und nicht zu vernachlässigen.
Nein, ist er nicht. Die EU ist der größte Markt weltweit. Das ist ja das Absurde bei uns. Ich habe mir jetzt wieder mal die Zahlen angeschaut. Es ist, also wenn die EU ein Staat wäre, dann wäre sie der drittgrößte nach China und Indien. Und mit Abstand vor den USA, also einfach mal googeln da auch in den Zahlen. Und wirtschaftlich bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass die EU Stärke, schauen wir auch da. Einfach mal nachkontrollieren, bevor der Eugen einfach irgendwas erzählt. Aber ich habe es vor kurzem nachgeschaut und dachte mir, es ist lächerlich, also es ist halt, wir halten uns selbst zurück mit unseren kleinen Staatensystemen und der Überzeugung, dass wir alles immer im Kleinen noch besser lösen können. Das Nette ist halt, es hält uns davon ab, ein unsympathisches, weltdominierendes Empire zu werden. Weil wir einfach zu sehr damit beschäftigt sind, innerhalb von kleinen Sachen aufzulösen. Aber deswegen ist es ja auch wichtig für die Welt dann, wenn in EU-Parlamenten was entschieden wird. Wir machen uns immer lustig und reden über die Krümmung der Gurke, aber wenn im EU-Parlament irgendwas entschieden wird, dann hat das Auswirkungen.
Das sind ja auch nur Strohfeuer, um die EU ja auch zu diskreditieren, muss man ja auch sagen. Und was ich noch sagen wollte im Kontext Politik und KI, was eben auch aus dieser popkulturellen Sicht sehr stark wird, ist die Befürchtung, und das ist ja durchaus auch ein Trend, den man auch in der Realität feststellen kann, zur Heteronomie und zur Bequemlichkeit. Also dass viele Dinge, für die man sonst ja auch Manpower gebraucht hat oder gewisse Kreativität und so weiter und so fort, die eben ausgelagert werden, sodass man die Verantwortung, aber dass die Verantwortung dafür auch diffundiert und letztlich auch das Verantwortungsbewusstsein für so etwas diffundiert. Also man hat, glaube ich, und das wiederum spielt dann so ein bisschen auf so eine identitätspolitische Ebene, man fühlt sich so ein bisschen vielleicht auch abgekapselt von dem, was man selber tut und dem, was in der Gesellschaft um einen herum passiert. Also das ist auf so einer Ebene, die, finde ich, sehr politisch ist, aber nicht direkt in die politischen Institutionen hereinreicht, aber sehr großen Einfluss auf vielleicht auch sogar dann irgendwann Politikverdrossenheit und ähnliche Sachen haben könnte.
Das hast du gut gesagt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Abschluss, finde ich. Wir ziehen hier einen Schlussstrich bis hierher, KI, und nicht weiter.
Das nächste Mal in Bern mit Veranstaltungen werde ich ja wohl sein bei der Play Bern. Da kann man gleich Werbung machen. Ich habe vergessen, wann sie ist. Irgendwann im November, oder?
Na, sie ist immer, was für mich total blöd ist, genau um Halloween und Allerheiligen herum. Ich glaube am 1., 2. November.
Da ist auch für mich nicht ideal, aber ich werde da sein und mit dem Atrich eine Play-Konferenz zu Super Nintendos Super Street Fighter machen.
Das ist schon sehr cool. Ich wäre gern dabei gewesen. Aber es ist mal gut. Ich muss nicht immer so viel FOMO haben. Ich muss nicht überall dabei sein. Ihr werdet das perfekt machen.
Doch, ich, mehr bitte davon.
Genau, dann das ist jetzt, glaube ich, die Folge für Oktober. Schauen wir mal, ob das noch rechtzeitig im Oktober rauskommt. Und ansonsten werden wir uns im November wiedersehen, diesmal wieder einen Text voneinander lesend. Ja. Es war kurz auch der Gedanke, da schauen wir mal, ob wir dieses Podcast-Format vergrößern mit Kolleginnen aus Bern oder Kolleginnen, die mit uns im Team in Bern sind. Also schauen wir mal, was noch in den nächsten Monaten passieren wird.
Ja, wir sind im ständigen Fluss und fließen zu schöneren Gewässern dahin.
Fluctuat nec mergitur.
Uiuiui, was heißt das denn?
Das ist der Pariser Wahlspruch. Ach Gott, wir übersetzen also schwimmend, nicht untergehend, würde ich sagen. Oder schwimmt, aber es geht nicht unter.
Da muss ich an dieses Meme denken, wo die Mutter das schreiende Kind am Schwimmbadrand irgendwie festhält, während irgendwie schon abseits irgendwie jemand...
Alle untergegangen sind, ja. Ja, ja. Und ganz unter Wasser ist das Skelett auf dem Sessel.
Und das bin ich.
Ja. Gut, mein liebes Skelett auf dem Sessel, Arno, es war sehr, sehr, sehr schön mit dir. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, also unaufgenommen nächsten Montag, wenn wir einfach wieder Arbeit besprechen, und ansonsten aufnehmend aufgenommen. Müssen wir schauen, wann das nächste Mal, aber im Oktober, wir sind jetzt im September, tut mir leid, ist die September-Folge, das heißt, im Oktober werden wir wieder reden. Gut, Arno, ich sage dir noch bis zum nächsten Mal und Papa.
Ja, mach's gut, tschüss.